Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen im Bistro Bonanza. Ich bin Hannes Wagner, heute nicht im Studio, sondern zugeschaltet und führe heute durch diese Episode mit zwei Gästen, die sympathischer nicht sein könnten. Simone Zilgen ist wieder mit dabei, Geschäftsführerin HR und Vice President HR Continental Europe bei Aramark, einem der größten Full-Service-Caterer. Und Christoph Unkel hat Platz genommen, Preisträger der Auszeichnung Hotelmanager des Jahres und geschäftsführender Gesellschafter des traditionsreichen Vier-Sterne-Hotels Rebstock in Würzburg, zu dem auch das Sterne-Restaurant Kuno 1408 gehört. Man ahnt es schon, heute wird es um die Hotellerie gehen, um Traditionen, um die Moderne und vor allem auch um die Menschen, die dahinterstehen. Wir gehen aber nicht in das Gespräch ein, ohne unsere Entweder-Oder-Fragen. Zwei Antwortmöglichkeiten. Wir beginnen mit dir, Simone. Frühbucher oder Last Minute?
Frühbucher.
Christoph, Front oder Backoffice?
Das eine geht nicht ohne, da muss ich jetzt doch ausweichen, weil das eine geht nicht ohne das andere. Jedes zu seiner Zeit.
Okay, lassen wir gelten. Simone, Mehrblick oder schnelles WLAN?
Beides. Mehrblick mit schnellem WLAN. Mehrblick.
Okay, Christoph, Hessen oder Bayern?
Bayern, ganz klar.
Simone, Poolbar oder Lobbybar?
Lobbybar.
Christoph, Pauschal- oder Individualreise?
Individual, ganz klar.
Im Reisebüro oder im Internet?
Internet.
Und Late Checkout oder Early Check-in, Christoph?
Oh, Late Checkout, auf jeden Fall.
Sehr gut. Gehört auch zu meinen Favoriten. Christoph, du führst ein Hotel, das seit Generationen ja im Familienbesitz ist. Seit wann führst du es und wie lief es damals mit der Übernahme für dich ab?
Ja, das ist tatsächlich jetzt etwas mehr als 30 Jahre her. Da habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen, 1994. Und irgendwie ist die Zeit wahnsinnig schnell vergangen. Das war damals eine sehr spannende Zeit für mich. Ich hatte 10 Jahre in der Hotellerie hinter mir. Habe sozusagen diese klassischen Lehr- und Wanderjahre gemacht. Eine Ausbildung tatsächlich hier in Frankfurt gemacht und war dann in Paris, in Genf, Hotelfachschule Heidelberg, USA und dann zuletzt bei Thomas Althoff. Und bin dann eben in den elterlichen Betrieb eingestiegen und mache das jetzt seitdem. Und das ist vielleicht damals für mich was Besonderes gewesen. Mein Vater, der war damals so alt wie ich jetzt, 60, der hat dann gesagt, von einem Tag auf den anderen, so, du hast jetzt die Verantwortung und ich mische mich nicht mehr, zumindest nicht mehr ins operative Geschäft ein. Und das war für mich damals die richtige Methode eines Generationswechsels, weil es mir die Chance gegeben hat, meine Ideen und meine Vorstellungen auch relativ schnell und zügig umzusetzen.
War das dann auch konsequent? Weil ich kenne das auch aus dem eigenen privaten Umfeld, das mit dem Einmischen und man zieht sich zurück, klappt dann nicht doch immer ganz.
Also es hat er toll gemacht. Also das rechne ich ihm auch und das habe ich ihm Gott sei Dank auch noch wiederholt sagen können. Das hat er konsequent durchgezogen. Immer wenn Mitarbeiter, und das ist natürlich am Anfang passiert, wenn die zu ihm gekommen sind und haben gesagt, oh, da hat der Junior mal wieder Mist gebaut. Und dann hat er gesagt, bitte gehen Sie zu meinem Sohn, besprechen das mit dem. Und er kam dann schon immer zu mir und hat dann mit mir vielleicht dann nochmal das Gespräch gesucht. Aber insgesamt muss man sagen, hat er das absolut konsequent durchgehalten. Ja.
Jetzt ist ja so ein traditionsreiches Haus, stelle ich mir doch schwierig vor, oder vielleicht ist es auch gar nicht schwierig, diese Tradition auch zu pflegen und zu erhalten und diese Verantwortung auszuführen. Wie sieht das bei euch aus?
Also einmal freuen wir uns natürlich, wir haben ja auch eine denkmalgeschützte Fassade, eine Rokoko-Fassade. Das ist eins unserer wichtigsten USPs. Da legen wir auch sehr viel Wert auf diese Tradition der Gastlichkeit. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, auch immer darum, nicht als verstaubt wahrgenommen zu werden, sondern gerade diese Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne gut zu meistern. Wir haben natürlich auf der einen Seite versucht, das, was uns an fränkischer Gastlichkeit und familiärer Gastlichkeit wichtig ist, zu erhalten. Andererseits aber schon auch diesen Schritt in die Moderne zu schaffen. Also man kann bei uns auch online ein- und auschecken heute. Oder wir haben auch schnelles WLAN. Wir haben immer wieder auch in neue Zimmer investiert, in neues Restaurantkonzept. Wir haben ja auch vor ein paar Jahren einen neuen Anbau fertigstellen können. Also es war mir auch immer wichtig, jetzt nicht rückwärtsgewandt in dieser Tradition zu verharren, sondern im Gegenteil den Schwung aus der Tradition mitzunehmen und in die Zukunft zu tragen.
Gerade diese Tradition und auch diese Moderne, gibt es da irgendwelche Wege, wo man sich da die Inspiration sucht?
Ja, also ja, es gibt natürlich Vorbilder auch, aber es ist, also viel passiert einfach auch so um einen rum. Also ich weiß noch, ich damals, wie ich den Betrieb übernommen habe, habe ich mir so überlegt, wie machst du das jetzt, ne? Du hast jetzt ein paar Monate mit deinem Vater gehabt. Was schwebt dir denn vor? Und ich habe mich damals sehr mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt. Und das war für mich so ein Vehikel, einerseits modern zu sein, aber andererseits den Betrieb auch im Detail vielleicht auch ein bisschen neu aufzustellen und neu kennenzulernen. Wir haben uns damals als eins der ersten 10 Hotels nach DIN EN ISO 9001 zertifizieren lassen. Und das war, ja, kam auf die Idee kommen, wieso macht das ein Hotelier, ne? Aber ich habe halt damals viel gelesen auch und das hat mich eben inspiriert, diesen Weg mal für so ein Hotel zu gehen. Und das war höchst spannend. Wir sind heute noch zertifiziert und es hilft uns sehr, sagen wir mal, in der Basis diese Qualität für unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich sage den Mitarbeitern immer, das ist der Mindeststandard, was wir da aufgeschrieben haben. Ihr könnt immer mehr machen. Aber das ist der Mindeststandard und danach leben und arbeiten wir eigentlich heute noch nach diesen damals anfänglich aufgestellten Verfahrens- und Arbeitsanweisungen. Das ist so ein Beispiel.
Mhm. Jetzt ist ja der Sohn auch, glaube ich, schon aktiv.
Ja, der Julius ist jetzt seit 1,5 Jahren mit im Betrieb. Das ist natürlich sehr schön für mich. Wir haben das frühzeitig besprochen, ob das was für ihn ist. Und er hat sich dafür entschieden. Gerade für so einen Familienbetrieb ist es toll, wenn man weiß, wofür man es macht. Dass man weiß, es geht nach der Generation auch weiter. Er ist jetzt seit 1,5 Jahren da. Er hat auch vorher woanders eine Ausbildung gemacht, war auch auf der Hotelfachschule. Übrigens in 3. Generation in Heidelberg. Das wurde bei seiner Abschlusszeugnisübergabe vom damaligen Schulleiter ausdrücklich erwähnt. Das gibt's, glaube ich, nicht so oft. Und dann kam natürlich die Pandemie dazwischen. Da war er gerade in Hamburg in einem Hotel und dann haben wir ihn zurückgeholt. Und jetzt ist er eben seit der Zeit mehr und mehr bei uns engagiert. Muss dazu sagen, seine Mutter hat auch noch einen Hotelbetrieb und wir teilen ihn uns da noch so ein bisschen auf. Aber für ihn natürlich auch eine tolle Chance, in der Hotellerie so Fuß zu fassen. Er macht jetzt gerade schwerpunktmäßig HR. Das ist für uns ein mega wichtiges Thema.
Bin gern zum Austausch bereit.
Ja, deswegen, also ich habe die Podcasts auch sehr, die anderen Folgen sehr genossen, sehr gerade wenn es um das Thema HR und Nachhaltigkeit geht, weil das sind natürlich die Themen, die so einen mittelständischen Familienbetrieb genauso umtreiben. Und er ist jetzt gerade dabei, eine Instagram-Kampagne aufzubauen, um auch da über die Social-Media-Möglichkeiten neue Mitarbeiter zu werben. Und der ist jetzt gerade 30 geworden. Also so ein junger Mann, besser als so ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, alter Sack. Ne? Und das ist immer wieder schön, wenn man sich da gegenseitig auch die Bälle so ein bisschen zuspielen kann.
Absolut. Ist das ähnlich dann auch bei den Hotelgästen? Also gibt es da auch viele Gäste aus unterschiedlichen Generationen zum Beispiel, die immer wieder kommen? Oder wie verhält sich das bei euch?
Ja, also wir haben das Glück, wirklich viele Stammgäste zu haben. Einmal, sag ich mal, aus dem Leisure-Bereich, also eher so die touristisch Reisenden. Da ist Würzburg einfach an den Wochenenden sehr beliebt. Und da haben wir Gäste, die also wenigstens einmal im Jahr dann auch immer wieder kommen. Viele auch zum Mozartfest. Das ist so das kulturelle Highlight in Würzburg im Mai, Juni. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Stammgäste, die die Konzerte in der fürstbischöflichen Residenz besuchen. Aber wir haben auch im Geschäftsreisebereich sehr viele Stammgäste von den Würzburger Firmen, die teilweise Montag, Dienstag anreisen und dann am Donnerstag, Freitag wieder zurück, weil sie sagen, bevor sie sich eine Wohnung mieten, ist es für sie schöner, gut betreut in einem schönen Hotel zu wohnen. Und das ist natürlich auch schön. Und tatsächlich auch, also anderes Beispiel, wo dann auch eine jüngere Generation zu uns kommt, die viele Unternehmensberater, die bei uns zu tun haben, die dann auch sehr gerne zu uns kommen und die sich auch in dieser Tradition eben wohlfühlen.
Jetzt ist ja die Gästevielfalt bei Aramark ja auch recht groß. Unterschiedliche Generationen sind zu Gast. Wie wird man da den Vorstellungen und Wünschen gerecht, Simone?
Ich glaube, da geht es auch darum, es ist im Grunde genommen auch eine Mischung aus Tradition und auch neuen Ideen und neuen Herangehensweisen, die wir hier quasi tagtäglich finden müssen oder über den Verlauf finden müssen. Und das fängt im Grunde genommen bei unseren Gerichten an, aber eben auch bei der Art und Weise, wie zum Beispiel bestellt werden kann. Also heutzutage geht man nicht hin und guckt auf einen Menüplan, sondern man kann es eben mit einer App machen. Das ist schon, mittlerweile schon so normal geworden, aber ich glaube, vor ein paar Jahren hat sich vielleicht noch nicht die Masse dafür interessiert, welche Nährwerte, also Allergenauszeichnung ist natürlich Pflicht vom Gesetz, aber welche Nährwerte sind drin oder welche kulinarischen Besonderheiten bieten wir an, und das gibt's eben dann auch alles digital und nicht jetzt irgendwo in Papierform oder mit einer Kreidertafel obendran in den meisten Betrieben. Aber man muss eben auch dahin gucken, unsere Kunden sind eben sehr vielfältig. Was kann man im Grunde genommen oder wo ist es vielleicht eher noch traditioneller, auch von den Gerichten her, wenn man jetzt in Verarbeiten oder Produktionsbetrieben ist oder eben in eher Versicherungen, Banken oder so, da ist sicherlich das Portfolio nochmal anders aufgesetzt. Und auch da muss man eben entsprechend immer den richtigen Mix finden. Aber da gilt es eben auch, zuzuhören und sich auf die Bedürfnisse auch der Kunden einzustellen und zu gucken, womit, das ist eigentlich auch immer so unser Ansatz, womit können wir noch überraschen? Also was ist es, wo man wirklich sagt, Mensch, da hätte ich jetzt vielleicht gar nicht mit gerechnet, aber das ist nochmal so das Extra obendrauf, was das Ganze nochmal entsprechend besonders macht.
Und für all das benötigt es ja Mitarbeiter. Und sowohl bei Aramark als auch bei euch, Christoph, sind ja die Mitarbeiter der Kern für alles, was sozusagen dargestellt wird, für die ganze Dienstleistung im Gesamten. Wie gesagt, sei es im Familienhotel als auch in Großunternehmen wie Aramark. Was ist denn das Wichtigste aus eurer Perspektive, um diese Mitarbeiter zu motivieren und ein schönes, passendes Betriebsklima zu schaffen?
Ich finde es wichtig, dass die Mitarbeiter ein Gefühl dafür haben, warum sind sie da? Also dieses Thema Sinnstiftung finde ich enorm wichtig. Immer dann, wenn wir als Unternehmensfamilie das vermittelt bekommen und wir arbeiten sehr stark mit einer Vision und einer Mission, haben das jetzt auch gerade in einem Überarbeitungsprozess, binden da auch die Mitarbeiter mit ein, dann ist dieses Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter sehr, also deutlich stärker, als das wäre, wenn wir das jetzt nicht hätten. Also ich glaube, dieses Thema Sinnstiftung, warum machen wir das jeden Tag, was wir machen, dann das hilft unheimlich, dass die Leute Lust drauf haben, jeden Tag wieder schwungvoll auf die Arbeit zu gehen.
Ich sehe es ähnlich oder eigentlich sehe ich es ganz genauso, dass es ganz wichtig ist, als Mitarbeitender, und zwar egal in welcher Funktion, zu verstehen, was ist eigentlich mein Beitrag und warum mache ich das hier? Und ich glaube, das ist eben entsprechend dieses Sinnstiftende, oder wo ja eben auch viele Unternehmen sich auch draufsetzen, so der Purpose, warum mache ich das hier entsprechend, dass das klar sein muss. Und ich glaube, was als Zweites aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist wirklich das Thema Unternehmenskultur und Führung. Man sagt ja immer, Mitarbeitende verlassen nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Also wenn es da quasi im Gebälk knirscht und man nicht auch aus meiner Sicht genug investiert, um Menschen zu haben, die gut mit den Mitarbeitenden umgehen, die klar in der Kommunikation sind, die Erwartungen klar äußern, Feedback geben, finde ich, ist mit eins der zentralsten und wichtigsten Sachen, immer eine gewisse Orientierung zu haben. Damit kann man schon eine ganz, ganz große Menge erreichen und das eben auch in einer Kultur verankern. Und ich finde, das hat sich eben auch stark verändert im Vergleich zu den vergangenen Jahren, dieses mit teilhaben lassen und mit einbinden. Also ich glaube, heutzutage kriegt man keinen mehr hinter dem Ofen vorgelockt, wenn man stark hierarchische Strukturen hat, wo von oben nach unten delegiert und angesagt in Anführungsstrichen wird, sondern dieses Thema Mitgestalten und Partizipation ist auch nochmal ein Thema, was, glaube ich, auch gerade für die jüngere Generation sehr, sehr wichtig ist. Das wird nicht immer in allen Bereichen gelingen und das hat auch schon Sinn, warum es verschiedene Hierarchieebenen gibt. Aber ich glaube, ein Teil der Unternehmenskultur sollte immer sein, sich als Teil des Ganzen zu fühlen. Ich glaube, das macht einen ganz großen, entscheidenden Unterschied.
Und ich glaube, wenn ich das, also das möchte ich nochmal unterstreichen, ich komme ja noch aus so einer Generation, gerade so in der Gastronomie. Ich kann mich an meine Zeit in Paris erinnern, wo ich einen bretonischen Küchenchef hatte, der auch so um die 60 war damals, der halt einfach seine Küche regiert hat und wenn ihm was nicht gepasst hat, am Pass stand und den Teller zurückgeschmissen hat unter Androhung körperlicher Gewalt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das war ja einfach über viele Jahre so, gerade in der gehobenen Gastronomie, da gibt's ja auch ganze Bücher über die Zustände in den Küchen. Und das hat sich, und da bin ich sehr dankbar, ich habe mir damals vorgenommen, du machst das mal anders, habe aber dann gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil es braucht ja auch die Führungskräfte, die das können. Und es hat also schon eine Zeit lang gebraucht, diesen Wandel, der jetzt Gott sei Dank da ist, zumindest kann ich das jetzt zum Beispiel für unsere Küche sagen, wo ich zwei junge Küchenchefs habe, die das wirklich verstehen, ihre Leute mitzunehmen, die Menüs nicht mehr allein am Schreibtisch machen, sondern im Team miteinander abstimmen, selbst mit den Azubis, die alle ins Boot holen. Und dann haben die natürlich ein Klima hoher Kreativität, wo es denen einfach Spaß macht, jeden Tag auch Gas zu geben. Und es ist teilweise auch hart, wenn das alles voll ist und die müssen anschieben. Und das dann so hinzubekommen, dass die alle noch ihren Spaß haben, das ist schon eine Herausforderung, das hinzukriegen. Und das hat sich aber einfach kolossal geändert gegenüber der Zeit vor 30, 40 Jahren.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, ich habe glücklicherweise immer in Unternehmen gearbeitet, wo das der Fall war, wirklich Perspektiven zu bieten und auch gerade jungen Talenten was zuzutrauen und zu sagen, jetzt mach mal den Sprung ins kalte Wasser, das Backup zu geben. Und in den meisten Fällen, also es ist ganz selten, dass es nicht geklappt hat, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, die Leute sind an ihren Herausforderungen eben entsprechend auch gewachsen. Und das ist ja auch das, was dann am Ende des Tages den Spaß macht und was auch nochmal, finde ich, die Besonderheit eines Unternehmens sein kann im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo man eben wirklich früh Verantwortung gibt und auch offen ist, Dinge anders zu machen und eben wirklich dieses Thema Weiterentwicklung, Perspektiven bieten. Wir haben bei uns zum Beispiel auch durch unsere Personalentwicklung ein ganz weites Portfolio, wo wir auch unterstützen, wo wir Leuten natürlich auch auf den Weg helfen, ob das jetzt mit Führungskräftetrainings anfängt oder eben über Qualifizierungsmaßnahmen in fachlicher Art und Weise. Aber das bringt ja auch noch so mal den Spaßfaktor im Grunde genommen mit rein.
Mhm. Habt ihr da, Christoph, auch Personalentwicklungsprogramme oder habt ihr jemanden, der sich darum kümmert für die Fortbildung der Mitarbeitenden oder wie gestaltet sich das bei euch?
Also ich habe das Glück, über die Jahre ein sehr starkes Team an Teamleitern ausgebildet oder erworben zu haben, die alle auch schon eine ganze Zeit lang da sind, die in ihren Bereichen wirklich exzellente Fachleute sind. Die geben ihr Wissen wirklich gerne weiter. Da haben wir so einzelne Sessions, wo die sich dann auch zurückziehen. Also ich denke da an meine Rezeptionschefin, die dann Teil ihres Teams mal in den Konferenzraum nimmt und dann arbeiten die zu einem ganz gewissen Thema. Das ist die eine Schiene, das ist so, sag ich mal, diese hausinterne Wissensweitergabe, die aber unglaublich wichtig ist, weil da halt einfach Fachwissen angewachsen ist über die Jahre, was von außen kaum man kaum einkaufen kann. Und dann gibt es eben andere Themen, wo uns unsere Kooperation Best Western zum Beispiel hilft, die ein sehr vielfältiges Weiterbildungsangebot haben. Teils geht es online, teils sind es auch Präsenzseminare. Und da fühlen wir uns schon sehr stark unterstützt, auch von der Marke. Das ist einer der Vorteile, die ich da genieße durch meine Mitgliedschaft bei der Kooperation, weil man das natürlich sonst als sag mal Einzelbetrieb in der Form gar nicht so unbedingt leisten kann. Das ist vielleicht ein bisschen auch ein Unterschied zu einem großen Unternehmen. Ich denke, ihr habt, Simone, da wahrscheinlich eine Abteilung, die sich um sowas kümmert. Mhm. Wir müssen das immer so ein bisschen selbstorganisiert machen. Aber es macht den Mitarbeitern auch Spaß. Also die Küchenchefs, die machen jetzt zum Beispiel eine Exkursion auf so einen Biohof und schauen sich das an, wie die da schlachten und was sie da genau machen. Oder die gehen mal zu einem Zulieferer. Neulich hat jemand aus seinem Garten Kräuter mitgebracht und hat eine Schulung gemacht. Also da passiert sehr viel so im Kleinen eher, ne? Also gar nicht vielleicht unbedingt so strukturiert, wie man das jetzt in einem, könnte ich mir vorstellen, bei Aramark macht. Aber trotzdem so, dass jeder was mitnehmen kann.
Ich glaube, bei Aramark waren auch jüngst eine Gruppe von Köchen, die sich auf den Weg gemacht haben in den hohen Norden, ne?
Ja, uns ist kein Weg zu weit für kulinarische Inspiration. Wir haben ein sogenanntes Foodies-Programm und da schicken wir jedes Jahr aus der Organisation Köche in verschiedene Länder, um dann auch nochmal Trends zu identifizieren, bestimmte Inspirationen, jetzt wie gesagt, ist es Schweden, also die skandinavische Küche, nach Deutschland zu bringen. Und da werden dann entsprechende Rezepturen quasi zusammengestellt, Gerichte vorbereitet und dann in unseren Betrieben auch entsprechend nachgekocht und dann eben an unsere Kunden weitergegeben. Und das ist für die Beteiligten natürlich immer hochgradig spannend. Und für unsere Kunden soll es natürlich auch nochmal eine kulinarische Überraschung sein, weil es einfach nochmal einen ganz besonderen Stempel sozusagen hat. Und das sind immer unterschiedliche Länder, in die wir da fahren. Und wir, wie gesagt, dieses Jahr ist es Schweden. Und was wir eben auch immer versuchen, aufsetzend auf dieses Thema, ist auch den Trends, die es eben entsprechend in der Gastronomie gibt oder in der Kulinarik gibt, natürlich auch bei unseren Gästen zu platzieren. Weil was ich häufig oder insbesondere in der Vergangenheit mitbekommen habe, ist immer so dieser Beigeschmack, so ein Caterer oder die Betriebsgastronomie ist eben, ja, die Kantine. Und genau, das wollen wir nicht sein, sondern wenn ich jetzt in einem Restaurant essen gehe und dort was ganz Ausgezeichnetes, toll Kreiertes zusammengestellt bestelle und bekomme, da meine Geschmackserlebnisse habe und begeistert bin, dann möchten wir, dass das unsere Kunden im Grunde genommen oder unsere Gäste das bei uns natürlich auch erleben. Und wir haben auch viele Sterneköche bei uns, die dann zu uns kommen und davon profitieren wir natürlich auch wieder. Das ist dann auch wieder Input und Kreation und Kreativität, weil wir schon den Anspruch haben zu sagen, also das, was bei uns angeboten wird, das hat schon eine hohe Handwerklichkeit und eben auch Qualität. Und da gehören dann eben auch so Trend-Scouts und Trend-Trips in der Welt mit dazu.
Du hast gerade erwähnt, Simone, Sterneküche, auch in der Betriebsgastronomie. Wie läuft das denn so?
Das läuft eigentlich sehr gut. Und nicht nur eigentlich, das läuft sehr gut. Ich glaube, wenn zu uns Köche kommen aus der Gastronomie, dann, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, dann ist es, glaube ich, erstmal eine Überraschung, dass die Abläufe sehr geordnet sind, dass es eben sehr planbar ist. Also es gibt natürlich auch, wir machen ja auch Events und Veranstaltungen. Das ist natürlich auch dann nochmal was, wo dann vielleicht, sagen wir mal, der Level an vielleicht auch Unplanbarkeit ansteigt. Aber so grundsätzlich ist es eben sehr, sehr planbar von den Abläufen. Es gibt Strukturen, es gibt feste Arbeitszeiten, die, sage ich mal, Schichten an den Wochenenden, die sind eben bei uns natürlich nicht da. Und das genießen eben auch viele, weil die einfach einen anderen Freizeitwert nochmal mitnehmen. Und das Zweite ist, an einigen Stellen, also es wächst sich ja aus, aber an einigen Stellen kriegen wir dann auch immer noch das Feedback, es ist eben auch von der Führung und von dem Miteinander eher Team und etwas umgänglicher oder nicht so stark, ich nenne es jetzt mal autoritär, wie man es vielleicht vorher kannte. Und das ist eigentlich immer häufig ein sehr positiver Wechsel. Wobei, das ist, finde ich, auch immer noch wichtig zu betonen, weil manchmal führen sich ja so Klischees automatisch fort. Ich finde es eben sehr gut zu hören, dass sich das grundsätzlich eben auch wandelt. Also das Führen mit der Bratpfanne ist nicht mehr so up to date. Und aber das sind im Grunde genommen so die Sachen, die sich bei uns dann positiv niederschlagen. Wovon wir, wie gesagt, eben auch profitieren, ist sicherlich auch die Erfahrung unserer Sterneköche, weil die an das ein oder andere nochmal mit reinbringen an Rezepturen, Ideen, weil auch das natürlich etwas ist, wo wir sehr offen sind und sagen, also wir möchten auch neue Dinge ausprobieren, wir möchten auch innovativ sein, führt immer wieder zu dem Thema zurück, unsere Gäste zu überraschen.
Ja. Dieses, du hast gerade gesagt, dieses Führen mit der Bratpfanne. Das ist ja trotzdem irgendwie immer noch im Kopf, aber es geht, also es schwingt immer irgendwie so mit. Woher kommt das denn? Also auch heute noch, dieser Gedanke.
Wir haben das teilweise auf der Hotelfachschule anders gelernt, ne? Das ist dann irgendwie eine Management-Ausbildung. Ich habe auch gerade in den USA Management-Trainings gehabt. Aber ich sag mal, eine Fachkraft wird ja oft zum Vorgesetzten ohne die entsprechende theoretische Ausbildung. Und wenn die sich dann durchsetzen muss, dann ist es oft eben über das Verbale. Und das, wenn man das nicht gelernt hat richtig, dann geht das halt oft auch schief. Und gerade in der Küche, wo ja doch Männer arbeiten überwiegend, auch heute noch. Da geht es halt dann auch mal schnell zur Sache. Ne? Und dann kommt der Stress dazu, dann warten die Gäste, dann ist irgendwas fehlerhaft und dann schon ist es passiert und es ist dann unter der Gürtellinie. Und ich sag mal, das ändert sich seit ein paar Jahren einfach, weil die Leute das auch fairerweise, muss man das so sagen, nicht mehr mitmachen. Also die stimmen dann mit den Füßen ab. Und wer heute noch so führt, der kriegt einfach keine Leute mehr. Und das aber so hinzukriegen, dass man auf der einen Seite eine hohe Qualität bietet, aber ohne immer diesen Druck aufzubauen, das ist schon eine Kunst und da muss man eben gucken, dass man die richtigen Leute dafür findet. Und die Jungen, Gott sei Dank, die haben halt auch alle die Nase voll davon. Teilweise suchen sie auch noch nach dem richtigen Ton in der Küche. Also neulich kam eine Küchenchef zu mir und hat gesagt, er kommt mit dem Spüler nicht klar, ob ich ihm mal helfen kann. Aber das ist halt auch wichtig, eine offene Kultur zu haben, dass man eben nicht gleich das Gesicht verliert, wenn man um Hilfe bittet. Und wenn man dann unterstützen kann und eine Lösung findet, dann haben beide was davon. Oder alle drei. Der Spüler weiß, wo der Hammer hängt und der Küchenchef weiß, wie er das nächste Mal vielleicht besser agiert. Und der Chef ist dankbar, dass er auch mal was Konstruktives beitragen konnte. Also da brauchst du aber eine offene Kultur. Die muss auch mal Fehler zulassen können. Das ist auch ganz wichtig.
Ich glaube, wenn ich mir das angucke, dann ist es eben auch so, dass gerade dort unglaublicher Druck besteht. Dieses auf Zeit alles quasi parat zu haben und mit den richtigen Temperaturen, mit der richtigen Dekoration, mit dem anderen, das ist natürlich auch ein extremer Druck. Und ich kann mir vorstellen, gerade dann auch, wenn es um Veranstaltungen geht oder viele Menschen auch zur gleichen Zeit serviert werden muss, dann ist das sicherlich was, wo dann auch wenig Zeit für Diskussion bleibt. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen muss. Nur, ich denke, das ist genau der Punkt, den du gerade ja auch angesprochen hattest. Die Frage ist, wie geht man dann damit um und wie geht man mit dem Druck um? Also gebe ich den dann 1:1 überschreien oder so weiter, was dann vielleicht eher dazu führt, dass es irgendwie noch verkrampfter oder schwieriger wird, oder finde ich eben einen anderen Weg, der einfach zeitgemäßer ist, so nenne ich es jetzt mal.
Im Kuno habt ihr ja, glaube ich, eine Doppelspitze von zwei jungen Köchen, richtig?
Genau, das ist jetzt neu. Es war für mich auch erst ungewohnt, aber wir haben der letzte Küchenchef hat den schwiegerelterlichen Betrieb übernommen, hat mir das aber ein halbes Jahr vorher gesagt. Also ich hatte gut Zeit, das auch in geordnete Bahnen zu lenken und dann war der damalige Sous-Chef mein erster Ansprechpartner. Der ist nur noch jung, ne? Der ist Mitte 20, und der hat sich dann noch jemand dazugeholt, den er in seiner Karriere kennengelernt hat, mit dem er schon mal gut zusammengearbeitet hat, und die zwei machen das jetzt als Doppelspitze. Und die machen das wirklich super. Also ich hatte so ein bisschen Sorge, dass wir den Stern dann verlieren. Das ist oft so, wenn da ein Wechsel ist und der vorherige oder der neue hat noch keinen Stern gekocht, dann dauert es normalerweise immer ein Jahr, bis dann der Mischler kommen kann und testen kann und bis die dann ganz sicher sind. Das hat aber irgendwie in diesem Jahr scheinbar gut geklappt. Wir konnten sofort überzeugen und wir haben dann tatsächlich im März dann gleich wieder den Michelin-Stern bekommen, wobei sich natürlich die Neuen haben sich da riesig gefreut, dass das gleich geklappt hat. Die waren auch so ein bisschen gezittert und wir waren alle sehr froh, dass wir den Stern halten konnten. Denn auf so einem Niveau und gerade jetzt auch nach der Mehrwertsteuererhöhung, wir haben ein großes Küchenteam, da muss man natürlich schon auch Preise aufrufen, die jetzt höher sind, egal ob man einen Stern hat oder nicht, weil die Kosten auf dem Niveau sind einfach hoch. Da geht es um Lebensmitteleinkauf, aber geht es vor allem auch um die Mitarbeiterkosten. Und das muss man ja ein Stück weit auch dann entsprechend weitergeben. Und da hilft natürlich, wenn man entsprechend ausgezeichnet ist. Und von daher waren wir sehr, sehr dankbar. Und dann hat der eine der beiden, der Patrick, hat einen Nachwuchs bekommen das zweite Mal. Und es ist natürlich auch so, dass er dann erstmal ein paar Wochen nicht da war. Und es ist natürlich schön, wenn man eine Doppelspitze hat und der andere dann gut einspringen konnte und es trotzdem gut weiterläuft. Also inzwischen bin ich überzeugter Fan einer Doppelspitze, wo es ja nicht ganz ohne ist, ne? Also die müssen sich untereinander gut verstehen und müssen sich schon immer gut absprechen. Das ist wie bei Eltern, ne? Sage ich immer. Da ist natürlich schon mal der eine oder andere Koch, der geht dann zu dem, weil er weiß, da kommt er vielleicht eher durch und dann widerspricht er dem, was der... Also es ist schon auch eine Management-Herausforderung. Man muss gute Absprachen treffen. Aber bislang, toi toi toi, funktioniert das für uns sehr gut.
Wie lange habt ihr das Modell jetzt?
Seit Anfang des Jahres. Ah, ja. Mhm. Also jetzt ja 8 Monate. Mhm. Also ich sag mal, wenn, dann wäre es wahrscheinlich gleich am Anfang schief gegangen. Aber die zwei haben sich ja selber gesucht und gefunden. Das ist natürlich auch eine Idealsituation, ne? Wenn das die Entscheidung ist, die nicht der Chef trifft, sondern die aus dem Team heraus wächst. Und da bin ich sehr dankbar, dass das in diesem Fall jetzt mal so gut funktioniert hat.
Toller Ansatz.
Ja, vor allem herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu dem Stern und dass das alles geklappt hat, ne? Also es ist natürlich eine extrem große Auszeichnung.
Ja, also wir sind im Moment in Würzburg das einzige Sterne-Restaurant. Und das muss man schon sagen, das hilft einfach auch im Marketing, ne? Und jeder, der irgendwie was feiern will oder einen Geburtstag oder neulich hatten wir einen Antrag im Restaurant, ist natürlich immer was ganz Besonderes, wenn dann Hochzeitsanträge da irgendwie noch schön und verpackt unterstützt werden vom Team. Ja, das ist dann immer schön, wenn man da so quasi die erste Adresse am Ort ist, gerade für solche Anlässe. Und die zwei machen das auch. Das ist eine sehr spannende Küche. Die machen das nochmal wieder anders als der Vorgänger, wesentlich nachhaltiger. Die sind auch noch jünger, der 25 und Anfang 30. Wir haben so ein 6-Gang-Menü und 2 Gänge sind vegetarisch. Das hatten wir vorher auch noch nicht. Also dieser Trend zur Nachhaltigkeit ist bei dieser Generation auch nochmal ganz anders. Die suchen sich ihre Lieferanten im näheren Umkreis. Die binden die Lieferanten auch ganz anders mit ein. Und es macht richtig Spaß, dann auch die ganzen Neuerungen zu sehen, wenn die da eine neue Karte entwickeln und überlegen, was sie noch optimieren und besser machen können. Also es macht richtig Spaß im Moment, ja.
Ja, und das ist natürlich auch, also beide Kombinationen, also zum einen eben die tolle Auszeichnung mit dem Stern und das zweite eben dann auch diese Nachhaltigkeit, das ist ja auch nochmal ein gutes Aushängeschild für Menschen,
absolut,
die zu euch kommen wollen.
Und das merken wir tatsächlich auch, dass das gerade für junge Nachwuchsköche schon eine Rolle spielt, ne? Das ist, glaube ich, der einzige Bereich, wo ich eine Warteliste habe von Leuten, die zu mir kommen und arbeiten wollen. Das ist bei uns die Küche, ne? Die anderen Bereiche, das läuft auch ganz gut, aber da habe ich tatsächlich immer wieder auch Blindbewerbungen und muss eigentlich nie groß suchen, weil immer jemand nachkommt, wenn mal einer geht. Also die bleiben auch alle relativ lang. Normalerweise sagt man ja so, in so einer Sterneküche, das macht man mal ein Jahr und dann geht man weiter. Aber irgendwie scheint es denen allen Spaß zu machen, was ja schön ist. Also es freut mich ja.
Das heißt, Personalgewinnung ist bei euch jetzt nicht so ein großes Problem generell oder wie verhält sich das?
Ja, es kommt drauf. Also Küche ist jetzt tatsächlich kein Problem. Wo viele andere Betriebe, muss man fairerweise sagen, sehr stark suchen. Service geht auch ganz gut. Wir haben auch dieses Jahr, ab 1. September fängt bei uns das Ausbildungsjahr an, viele Auszubildende. Also auch da, glaube ich, hilft so eine Auszeichnung. Mhm. Wo wir uns ein bisschen schwerer tun, ist so der Bereich Niedriglohnsektor, Etage ist so eine Herausforderung, da überlegen wir gerade. Und komischerweise Rezeption, da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass wir da im Pool sind mit ganz vielen anderen, ich sag mal, Bürojobs. Und dann ist natürlich schon immer so, dass man bei uns auch mal einen Spätdienst machen muss oder mal einen Wochenenddienst oder feiertags. Da gehen viele dann lieber irgendwie in eine Anwaltskanzlei, sage ich mal, ne? Oder an die Rezeption eines großen Unternehmens und arbeiten da. Also da merken wir schon das geänderte Freizeitverhalten, gerade der Jüngeren. Das ist nicht mehr so ganz so einfach, wie das noch vor Jahren war. Da wollte jeder an die Rezeption, ne? Und das ist jetzt nicht mehr ganz so. Aber toi, 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 ich kenne viele Betriebe, die sich da wesentlich schwerer tun im Suchen der Mitarbeiter. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht einfacher geworden. Also da war schon dieser Bruch der Pandemie, der natürlich gerade jetzt bei uns in der Branche, die ja 2 Jahre mehr oder weniger zugesperrt war mit kurzen Unterbrechungen. Da war natürlich der Ruf, das war früher immer ein sicherer Arbeitsplatz, das war irgendwie auf einmal nicht mehr so. Und das haben wir lange gemerkt, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch ein Stück weit wieder überwunden, diese Phase. Und jetzt merken mehr und mehr Leute auch wieder, dass es einfach eine tolle Branche ist, die unglaublich viel Spaß machen kann, wenn man Gäste begeistern kann und für die Gäste da sein kann.
Also ich kann das teilen und bei uns ist es im Grunde genommen ähnlich. Also die Pandemie war sicherlich nochmal ein Beschleuniger dafür, dass die Situation nochmal angespannter war und dass auch, glaube ich, lange das Fragezeichen bestand, wie nachhaltig oder sicher, also nachhaltig im Sinne von wie lange habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Das war sicherlich lange, lange im Raum und hat auch zu viel Unsicherheit geführt. Wir merken jetzt, dass wir, weil wir auch da unsere Strategie etwas geändert haben, eben viel sichtbarer zu werden, als wir es eigentlich früher waren. Also mit ja allein solchen Formaten wie jetzt mit dem Podcast oder vielmehr auch noch auf Social Media zu machen, Geschichten aus dem Unternehmen zu teilen, also das typische Storytelling, um einfach einen stärkeren Einblick auch hinter die Kulissen zu geben und wirklich darauf aufmerksam zu machen, Mensch, gerade jetzt der Beruf als Koch oder als Leiter einer Region oder auch im Betrieb, im Restaurant oder in unserem Sport-Entertainment-Bereich, das sind schon spannende, interessante Berufe, wo man tatsächlich sich kreativ ausleben kann, wo man tolle Teams hat, mit vielen interessanten Menschen zusammenkommt. Und ich glaube, diesen Faktor hervorzuheben macht eben auch oder ist auch nochmal wichtig, um eben genau das wiederherzustellen oder zu sagen, Mensch, wir fischen ja in dem Pool, wie du auch gerade sagtest, nicht nur mit unseren unmittelbaren Mitbewerbern, sondern mit vielen anderen. Ja. Und da nochmal den Unterschied, ich nenne es mal so, sexy hervorzuheben und auch ansprechbarer zu sein, das ist eine Sache. Und wir haben jetzt uns auch überlegt, in dem Kontext zum einen jetzt auch mit TikTok zu starten, aber eben auch mit Influencern zusammenzuarbeiten, um einfach da auch nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen, uns nochmal breiter aufzustellen, weil darüber funktioniert es eben. Also was du auch sagtest, diese Schlange, die man vorher so auf dem Hof gesehen hat, die alle zu uns kommen, das hat sich eben komplett gedreht. Und diesen einen Kanal, jemanden zu bekommen, den gibt es nicht mehr. Man muss einfach schauen, ja, dass man sich auch ein Stück weit immer wieder selbst erfindet und und natürlich auch diese Spanne von ganz vielen verschiedenen Generationen auch abdeckt und anspricht. Und ich glaube, mittlerweile kann man davon sprechen, dass man irgendwie 5 Generationen so unter einem Dach hat. Und das ist natürlich eine Menge an individuellen Ansprachen und Zielgruppen, die man eben erreichen möchte.
Nicht zu vergessen auch die vielen Nationalitäten, ne? Oh, ja. Also das ist gerade bei uns auch immer wieder erstaunlich, wie viel unterschiedliche Nationalitäten da unter einem in einem Haus arbeiten und es trotzdem in der Regel toi 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 gut funktioniert. Ja.
Und dann ist es natürlich auch schön, wenn ich das, was ich außen erlebe oder wahrnehme, natürlich auch sozusagen an meinem Arbeitsplatz wiederfinde. Ich glaube, da spielt auch grundsätzlich die Modernisierung auch eine große Rolle. Wie sieht das denn zum Beispiel im Bereich der Betriebsgastronomie aus?
Also wir haben, oder unsere Kunden sind schon sehr, sehr vielfältig. Und auch da muss man ganz genau gucken, was sind denn die Bedürfnisse? Was aber ganz klar als übergreifender Trend eben wirklich Einzug genommen hat, ist so, sagen wir mal, das Thema New Work. Das heißt, insbesondere bei den Kunden, die jetzt also eher Bürojobs anbieten, merkt man schon durch die Themen wie Homeoffice oder ich komme einfach mal später. Also ich starte nicht immer traditionell von 8 bis 6 oder 8 bis 5, sondern das verschiebt sich alles. Jemand kommt später rein, geht früher nach Hause. Dadurch hat sich auch eben dieses traditionelle um 12 Uhr mit Mittag gegessen oder um 13 Uhr total verschoben. Und es ist schon so, dass wir eben auch Snackereien haben oder Automaten haben mit Snacks, Kaffeebars anders ausgestattet haben, wo es jetzt nicht nur den klassischen Kaffee und das Törtchen gibt, sondern eben auch nochmal nachhaltige Verpflegung oder nährstoffreiche Verpflegung über den ganzen Tag verteilt. Und was auch eine große Rolle spielt, ist das Ambiente, sage ich jetzt mal, der Bürogebäude an sich. Also dass man eben auch Wert darauf legt, finde ich, oder auch in diesen Schritt geht, ein Umfeld zu schaffen, wo ich mich wohlfühle. Also jetzt habe ich ja 5,5 Jahre in Skandinavien gearbeitet und bei den 2 Unternehmen, bei denen ich war, da habe ich manchmal gedacht, ach, das sieht noch schöner aus als mein Wohnzimmer hier. Also wo es wirklich Ecken gab, wo man dann sich auch zurückziehen konnte und dann sich mit einem Kaffee das Meeting eben in so Kuschelecken abgehalten hat. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt am Schreibtisch sitze mit meinem Gegenüber oder ob ich dann auch so eine Wohlfühlatmosphäre habe. Das macht, aus meiner Sicht macht das schon was. Und der Trend, der ist, glaube ich, der nimmt ganz stark Einzug und ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, um auch Leute, und das ist so der zweite Punkt, wieder zurück in den Betrieb zu bekommen. Weil ich glaube, dass das Thema Homeoffice, was ja durchaus in der Pandemie natürlich sehr viel Sinn gemacht hat, ist ja jetzt bei der einen oder anderen Stelle manchmal auch eher kritisch zu betrachten, weil wenn man, ist das meine persönliche Meinung, wenn man im Grunde genommen die ganze Zeit oder viel der Zeit zu Hause verbringt und arbeitet, vermisst man oder dann geht so diese Bindung auch verloren zu den Mitarbeitenden oder zu dem Unternehmen. Und am Ende ist es dann vielleicht, wenn man es jetzt schwarz-weiß ausdrückt, das Unternehmen, was meine Rechnungen zahlt, aber wo ist so die Kultur, wo docke ich so an? Und ich glaube, das sind alles Dinge, die auch zu dem Thema Modernisierung aus meiner Sicht dazugehören, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo ich sage, oh, da fühle ich mich richtig wohl und da kriege ich Leckereien und werde gut versorgt und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn ich da freue ich mich drauf.
Mhm. Ja, kann ich nur bestätigen.
Das ist gut.
Nein, also ich finde es ja auch wichtig, ich meine, man erlebt das ja durchaus mal immer wieder, also Werbung soll ja immer auch was verkaufen und so weiter, aber es ist natürlich dann auch, wenn du bewirbst du dich aufgrund der Werbung, kommst dann in das Unternehmen oder in den Betrieb und nimmst es einfach ganz anders. Ja, und ich glaube, das kann man sich heute ohnehin nicht mehr leisten. Und die Ehrlichkeit und Loyalität auch gegenüber den Aussagen, die man trifft, sind extrem wichtig geworden. Nehmen wir gerne nochmal den Bereich Catering auf. Christoph, ihr macht ja auch im weitesten Sinne Catering, Tagungen, Events im Hof und so weiter. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, wir sind sogar ein klassisches Catering-Unternehmen eigentlich gewesen. Es ist ein Tochterunternehmen, was wir haben, wo wir Event-Catering machen. Also kein Betriebs-Catering, sondern klassisches Event-Catering in so Räumen wie zum Beispiel der fürstbischöflichen Residenz, wo dann irgendwelche, also Königin Silvia von Schweden ist tatsächlich so ein Beispiel gewesen. Die hatte eine große Veranstaltung in Residenz, wo wir ein Viergangmenü gemacht haben. Solche Veranstaltungen. Das haben wir nach der Pandemie zugegebenermaßen ein bisschen zurückgefahren. Einmal, weil die Nachfrage nicht mehr so da war. Zum anderen, weil auch dieses ganze Team, was wir an geringfügigen, auch viel studentischen Mitarbeitern hatten, nicht mehr so da war. Die haben sich alle umorientiert in die Logistikbranche oder zum Lebensmitteleinzelhandel und haben da Regale eingeräumt. Oh. Das hätten wir wieder von vorne auf. Und wir haben natürlich auch einen Anbau, den Hof Engelgarten, wo wir selber Veranstaltungsflächen haben für eine Kapazität von um die 200 Personen. Und wir haben einfach festgestellt, beides, dafür ist unsere Küche, unser Backoffice einfach zu klein. Also um professionell Catering zu machen, braucht man einfach Fläche, auch Vorbereitungsfläche. Und wir haben einfach gemerkt, wenn, und das ist immer so, ne? Also wenn Sie Caterings haben, dann haben Sie gleichzeitig auch im Haus große Veranstaltungen, weil es diese klassischen Saisonzeiten einfach sind, wenn viel los ist. Und parallel, das haben wir ein paar Mal gemacht, aber wir haben gemerkt, dass das bringt einfach alles durcheinander. Und deswegen konzentrieren wir uns heute auf gewisse Caterings. Also wir sind ganz oft im staatlichen Hofkeller. Das ist der schönste und größte Weinkeller unterhalb der Residenz. Eine tolle Event-Location, wo wir also heute noch eigentlich alle 2-3 Wochen mit großen Veranstaltungen sind. Da haben wir uns so eingerichtet, kann man sagen, dass der Aufwand überschaubar ist. Das können wir auch gut stemmen. Aber ansonsten suchen wir uns die Caterings, die wir noch machen, schon heute sehr genau aus, weil einfach sehr viel Geld auf der Straße bleibt. Ne, wenn man jetzt mit dem LKW irgendwo hinfährt und eine Hochzeit aufbaut mit Tischen, mit Stühlen, so wie wir das früher fast jedes Wochenende gemacht haben, dann ist es einfach heute mit dem Hof Engelgarten, wo wir diese Veranstaltung viel einfacher und mit viel weniger Aufwand machen können. Das macht einfach für uns mehr Sinn. Deswegen machen wir nicht mehr ganz so viel Catering. Aber ein bisschen vermisse ich das schon, weil es einfach, sagen auch die Mitarbeiter, das ist einfach immer was Besonderes, wenn man irgendwo hinkommt in eine tolle Location und da von 0 auf 100 alles aufbaut und vorbereitet und dann die Gäste wirklich flasht mit einer tollen Veranstaltung. Also gerade dieses Event-Catering ist schon auch eine sehr faszinierende, tolle Branche, die ich so ein bisschen vermisse, muss ich gestehen. Auch wenn der Aufwand schon immer sehr, sehr hoch ist. Ja.
Gibt es da vielleicht für kleine, wir wollen immer noch so ein bisschen mitgeben zum Lernen vielleicht, für kleine Caterer, Startups und so weiter, die sich in dieser Food-Branche beziehungsweise in der Catering-Branche etablieren wollen, gerade angefangen haben, vielleicht auch nochmal so Tipps von einem großen Unternehmen wie Aramark?
Ja, ich glaube, das A und O beim Catering ist das Thema zuhören und wirklich verstehen, was der Kunde möchte und was so die Bedürfnisse sind, damit es eben genau das wird, ein besonderes Event. Und bei uns ist die Spannbreite auch beim Thema Event Catering eigentlich auch sehr groß. Wir haben auf der einen Seite die Betriebsgastronomie und damit eben auch, wenn es Veranstaltungen gibt, eben das Bekatern von Unternehmen-Events, aber eben auf der anderen Seite noch den ganz großen Bereich Sport und Entertainment, wo es ja wirklich darum geht, Fußballstadien zu bewirtschaften, aber eben auch mit unserer Unternehmenseinheit Gastroteam Bremen, also GTB, Konzerte, Veranstaltungen zu organisieren. Und da geht es eben auch, und das möchte man vielleicht gar nicht so glauben, um wirklich Themen wie Nachhaltigkeit, die zum Beispiel im Vordergrund stehen. Und da muss man schon als Caterer ist man da schon auch in einer starken Beratungstätigkeit, weil das einfach auch erwartet wird, da was ist da das beste Konzept, was ist das beste Setup. Und es ist eben nicht nur, ich sag's mal ganz profan, das Essen dorthin zu stellen und das dann auszugeben und das war's dann, sondern tatsächlich eben auch zu schauen, wie kriege ich diese besondere Customer Experience hin. Und ich glaube, ein Thema, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, das hattest du vorhin auch nochmal erwähnt, ist wirklich das Thema Service. Also wie becater ich im Grunde genommen meine Kunden? Mache ich das mit einer Leidenschaft, die man fühlt, mit einem Lächeln, mit einer Lust und Freude, die einfach dann eben auch überspringt? Oder ist es einfach nur, ich sag mal, die Wurst über den Tresen zu reichen oder das Bier oder eben den Teller abzustellen? Weil das macht aus meiner Sicht auch nochmal den Unterschied in der Art und Weise, welches Erlebnis der Kunde dann am Ende des Tages auch hat. Und ich glaube eben wirklich, dass es eine zentrale Rolle hier auch spielt, zu schauen, welche Zielgruppe habe ich. Also es ist sicherlich was anderes, wenn ich eine Veranstaltung in einem Stadion habe und da ist ein Konzert, als wenn es eben das Fußballspiel ist. Und wie stelle ich mich darauf ein und arbeite mit dem Kunden gemeinsam eben entsprechend auch daran.
Sehr schön. Tatsächlich sind wir jetzt schon am Ende unserer Episode. Wir haben unter anderem so ganz kurz mal gehört, wie es bei Simone im Wohnzimmer aussieht. Wir wissen, dass Christoph Kontakt zur Königin hat. Wir können natürlich alle einladen in die Betriebsrestaurants zu Aramark und selbstverständlich auch ins Hotel Rebstock nach Würzburg jederzeit. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Simone, dass ihr heute Gast wart in unserer Episode.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ganz herzlichen Dank an beide.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza. Ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!